Ja, moin erstmal. Ich bin heute mal wieder im Gespräch mit meinem Kollegen Michael Krause, der seine Praxis in Bergheim an der Werft hat. Er ist Supervisor und Dozent für Heilpraktiker für Psychotherapie. Heute haben wir ein ganz ungewöhnliches Thema. Das Thema heißt Hakomi. Hallo, Michael.
Ja, hallo, Thomas.
Herzlich willkommen bei Psychologisch. Den Podcast des Verbandes Freier Psychotherapeuten, Heilpraktiker für Psychotherapie und psychologischer Berater. In diesem Podcast erwarten euch spannende Interviews, Fachgespräche und jede Menge Wissen rund um Psychologie und Psychotherapie.
Hakomi. Als ich das erste Mal gehört hatte, dachte ich, das klingt irgendwie japanisch. Was ist denn das überhaupt für ein Wort?
Ja, es denken viele und tatsächlich kommt es aus dem ganz anderen Ecke, nämlich es ist ein Wort aus der Sprache der Hopi-Indianer Südamerika und heißt übersetzt so viel wie, wer bin ich in Beziehung zu den verschiedenen Welten?
Das heißt also, es ist im Grunde sowas wie so ein Prozess des Selbstverständnisses oder der Selbsterkenntnis?
Ja, es ist, wenn man es ganz weit reduziert, ist es eine angeleitete Selbsterforschung. Hakomi, entwickelt worden von dem US-amerikanischen Psychotherapeuten Ron Kurtz in den 1970er Jahren und seitdem ständig fortentwickelt und ist eine achtsamkeitsbasierte Körperpsychotherapie.
Okay, Achtsamkeit, okay.
Genau, also Achtsamkeit. Ron Kurtz war so der Erste, der wirklich Achtsamkeit als ganz effektive Möglichkeit mit in die Therapie eingebunden hat. Lange bevor überhaupt das Thema Achtsamkeit so im Westen, ja, ich sag mal, gesellschaftsfähig geworden ist, hatte Ron Kurtz damit schon gearbeitet.
Und Achtsamkeit, darf ich mal fragen, Achtsamkeit wofür?
Achtsamkeit für die Prozesse, die in unserem Körper ablaufen.
Also im Grunde Achtsamkeit für mich selber, für das, was jetzt gerade hier ist.
Genau. Achtsamkeit für mich selber, für meine Reaktionen auf die Reize aus der Umgebung. Achtsamkeit für das, was gerade im Hier und Jetzt passiert. Was den meisten Menschen gar nicht so bewusst ist und war mir auch nicht, bevor ich mich da tiefer mit Hakomi und diesem ganzen Weltbild, was dahinter steht, auch beschäftigt habe. Eigentlich ist jede Wahrnehmung eine erinnerte Wahrnehmung. Das heißt, wenn wir etwas sehen, dann ist es eine erinnerte Wahrnehmung. Wenn wir etwas hören, ist es eine erinnerte Wahrnehmung. Wenn du jetzt also zumindest sagst, hallo, dann kommen die Schallwellen in meinem Ohr an, werden zum Gehirn geleitet und dort verglichen mit der Datenbank der Schallwellen, die da abgelegt sind, der elektrischen Muster, und dann interpretiert, ach, hallo heißt guten Morgen oder schön, dass du da bist oder wie auch immer. Es gibt ja auch diesen Ausspruch, wir nehmen die Welt nicht so wahr, wie sie ist, sondern wir nehmen die Welt so wahr, wie wir sind. Unsere Prägungen, unsere Wahrnehmung beeinflusst maßgeblich das, was wir vermeintlich wahrnehmen. Und Achtsamkeit hilft uns eben, an den Punkt zu kommen, das wahrzunehmen, was tatsächlich jetzt im Moment ist und nicht das, was aufgrund unserer Muster, unserer Biografie, unserer Vorerfahrungen scheinbar da ist.
Das bedeutet, da muss im Grunde sowas wie, da müssten die Fenster gereinigt werden, dass ich nicht durch den Schmutz der Jahre durchgucke.
Genau, und zu gucken, welches Fenster möchte ich denn jetzt reinigen, das zeigt uns auch jeweils der Körper des Klienten. Das bestimme nicht ich als Therapeut, sondern der Körper des Klienten, die innere Weisheit des Klienten sagt, das ist jetzt dran, das nehme ich jetzt als nächstes. Und das möchte aufgegriffen werden.
Wie mache ich sowas?
Letztlich ist es erstmal eine Kunst. Also Hakomi versteht sich tatsächlich, obwohl es therapeutisch hochwirksam ist, auch als eine Kunst. Denn genau wie letztlich auch Chirurgie eine Kunst ist, wirklich den Schnitt sauber zu setzen und es artgerecht zu machen. Es fängt eigentlich damit an, dass ich auch wieder bei mir selber anfange und erstmal vor der Therapiesitzung mich in einen sogenannten Zustand der Loving Presence bringe. Loving Presence heißt also liebevolle Gegenwart. Und mit dieser Haltung schaue ich eben nicht auf den Klienten, was ist da falsch, was ist da krank, was ist da gestört, sondern was ist da wertvoll an diesem Menschen? Was ist liebevoll an diesem Menschen? Was nährt mich im Zusammensein mit diesem Menschen? So, das heißt, ich habe einen sehr positiven Blick auf den Menschen, der mir gegenüber sitzt. Hakomi ist für mich, wie ich das erste Mal erleben durfte, angewandte Polyvagaltheorie. Da hatten wir ja schon mal eine Sendung drüber gemacht. Die Polyvagaltheorie sagt ja auch, Sicherheit ist die Therapie. Und für mich ist Hakomi Polyvagaltheorie in Reinform. Obwohl Hakomi eigentlich viel früher entstanden ist. Also die Polyvagaltheorie wurde 1995 erstmalig formuliert und Hakomi seit den 70er Jahren. So kann man sagen, die Polyvagaltheorie erklärt aus neurologischer Sichtweise, warum Hakomi so gut funktioniert.
Und wie macht sie das? Wie macht Hakomi, dass sie funktioniert? Was passiert da zwischen dem Ratsuchenden und dem möglicherweise Ratgebenden?
Was passiert ist, erstmal intensive Beziehung. Hakomi möchte, anders als man es hört, wenn man sagt, Hakomi ist eine Therapierichtung, was es sehr wohl ist, in erster Linie nicht heilen im klassischen Sinne. Das mag jetzt überraschend klingen, aber es besagt eigentlich, dass Heilung im ursprünglichen Sinne besagt ja oder impliziert, dass irgendwas falsch, kaputt oder reparaturbedürftig ist. Im Hakomi sehen wir jedes Verhalten als adaptiv an und sagen, warum oder wofür ist es gut, dass dieser Mensch in dieser Situation so reagiert? Und das nimmt Verhalten, menschliches Verhalten aus dieser abwertenden Ecke heraus. Dieses Verhalten, was der Mensch zeigt, war zu dem Zeitpunkt, als es entstanden ist, bestmögliche Variante, die dieser Mensch mit diesen Möglichkeiten in dieser Umgebung zu diesem Zeitpunkt hatte.
Wenn ich jetzt also als Ratsuchender zu dir käme und sagen würde, ich habe hier Probleme mit meiner Selbstorganisation, irgendwas stimmt da nicht, würde ich dann auf einen Therapeuten treffen, auf einen Herrn Michael Krause, der sich vorbereitet hat, kann ich mal sagen, sowas wie mit sich selbst in Resonanz zu gehen? Oder was tust du dann? Ich sitze dir gegenüber, was tust du dann mit mir?
Ich nehme dich erstmal vorurteilsfrei und ergebnisoffen wahr. Ich schaue erstmal, was ist das für ein Mensch, der da mir gegenüber sitzt? Und bin dann neugierig, wie organisierst du dich selber intern? Wie reagierst du auf die Umgebung? Wie reagierst du auf bestimmte Reize? Wie redest du? Ich versuche dich erstmal wirklich ganzheitlich wahrzunehmen. Und in der Körperpsychotherapie sagen wir, dass jeder Gedanke und vor allem jeder unbewusste Gedanke mit einer Mikrobewegung oder einer Mikroreaktion des Körpers verbunden ist. Und die versuche ich mit einem offenen Geist aufzuspüren. Wie zum Beispiel, dass du irgendwie bei einem bestimmten Thema, wenn du darüber redest, legst du immer den Kopf zur Seite. Oder eine mimische Reaktion oder eine bestimmte Körperbewegung. Und das sind Dinge, die ich wahrnehme und die ich anbiete und zurückspiegle und sage und versuche erstmal bei dir Neugierde für dein So-Sein zu wecken. Sagen, interessiert dich das? Möchtest du da mal hinschauen? Das und das fällt mir auf. Immer wenn du darüber redest, machst du diese Bewegung. Dann kannst du gucken, interessiert mich das oder eher nicht. Und wenn es dich interessiert, dann begeben wir uns gemeinsam auf eine Entdeckungsreise und gucken mal, was will das denn ausdrücken? Unser Gehirn ist ja als Netzwerk organisiert. Das heißt, wenn wir einen Punkt des Netzwerkes antriggern und bleiben in Achtsamkeit dabei und beobachten das wertfrei, dann leuchten andere Punkte des Netzwerkes auch auf. Das heißt, zum Beispiel, indem ich eine bestimmte Körperhaltung einnehme, kommen plötzlich Empfindungen im Körper, Erinnerungen, dann kommen Bilder aus der Vergangenheit. Und dann sind wir sehr schnell bei auslösenden Situationen, die dieses Verhalten verursachen oder die es sinnvoll machen, dieses Verhalten zu verursachen. Da ist zum Beispiel, plötzlich taucht auf, ich sitze wieder als Fünfjähriger im Kindergarten und da ist die Betreuerin, die unfreundlich zu mir ist. Wie aus dem Nichts taucht dieses Bild plötzlich auf und dann können wir damit arbeiten.
Ja, wollte ich gerade fragen, wozu soll das gut sein? Ich bin erwachsen und fühle mich plötzlich wie ein Fünfjähriger im Kindergarten in Erinnerung. Was mache ich denn dann damit?
Muss ich ein bisschen weiter ausholen. Wir laufen als Menschen ja größtenteils auf Autopilot. Das heißt, wir haben bestimmte Verhaltensweisen, bestimmte Muster, die wir ganz automatisiert durchführen. Sehr sinnvoll, weil es energiesparend ist, schnell ist, wir brauchen nicht mehr drüber nachzudenken. Wenn ich jetzt zum Beispiel zu dir sage, steh mal auf und geh mal durch den Raum und du müsstest dir überlegen, wie kriege ich das hin, welchen Muskel muss ich in welcher Reihenfolge anspannen, wie schaffe ich das mit dem Gleichgewicht und so weiter, wären wir total überfordert, noch irgendwas anderes zu machen.
Unökonomisch, nicht überlebensfähig.
Und so machen diese automatisierten Muster ganz viel Sinn. Wie kommen wir zu diesen Mustern? Wenn ein Mensch geboren wird, ist er eigentlich vergleichbar mit einem nagelneuen Computer, in der Metapher. Wenn du einen nagelneuen Computer einschaltest, passiert erstmal gar nichts. Wir müssen erstmal Software aufspielen. Die Software wird beim Menschen aufgespielt durch Rückmeldungen aus der Umgebung, der Hauptbezugspersonen und der Umwelt. Wenn wir einen Säugling betrachten, hat er im Prinzip drei Fragen, die ihn beschäftigen. Wer bin ich? Was ist die Welt? Und was muss ich tun, dass meine Bedürfnisse befriedigt werden? Und diese Fragen beantwortet er sich aufgrund der Rückmeldungen aus der Umgebung.
Aufgrund seiner Erfahrung.
So, jetzt machen wir eine körperliche Entwicklung und lernen zum Beispiel krabbeln. So, brauchen wir, um in der Computermetapher zu bleiben, ein Update in unseren Entwicklungsmöglichkeiten. Damit dieses Update stattfinden kann, braucht es bestimmte Rahmenbedingungen, die günstig sein müssen, damit wir meinetwegen unseren Entdeckergang befriedigen können. Wenn jetzt diese Rahmenbedingungen, die wir brauchen, um eine emotionale Entwicklung zu machen, aus welchen Gründen auch immer nicht gegeben sind, bleiben wir an dieser Stelle emotional stecken in unserer Entwicklung und versuchen dann, weil das letztlich das Bedürfnis unbefriedigt bleibt, emotionalen Schmerz erzeugt, versuchen wir über Kompensationsstrategien diese emotionale Blockade zu umgehen. Das funktioniert mehr oder weniger gut, aber eben nicht optimal. Je mehr dieser Blockaden wir in unserem Leben erfahren, desto eingeschränkter sind wir in dem Ausleben unseres vollen Potenzials, was dann im Erwachsenenalter unter veränderten Rahmenbedingungen zu massiven Beeinträchtigungen führen kann.
Okay, nur jetzt haben wir diese Rückerinnerung an die unfreundliche Kindergärtnerin und ich sitze da als Erwachsener und frage mich, das ist jetzt damals passiert, aber wir haben es jetzt 2025, was mache ich jetzt damit?
Dazu muss man wissen, wir haben im Prinzip zwei Formen von Gedächtnis. Wir haben einmal unser deklaratives Gedächtnis, das ist alles das, wo wir eine Story von erzählen können. Mhm. Mein letzter Urlaub, gestern habe ich das und das gemacht. Und wir haben unser implizites Gedächtnis, das ist der Teil, in dem im Prinzip alle unsere Erfahrungen gespeichert sind über die emotionalen Erfahrungen, die wir gemacht haben, man sagt ungefähr zurück bis zur dritten Schwangerschaftswoche. Und aus diesem impliziten Gedächtnis speisen sich auch unsere Muster, unsere automatischen Verhaltensweisen. Und die Eigenschaft des impliziten Gedächtnisses ist, wenn diese Inhalte auftauchen, dann ist es tatsächlich nicht eine Erinnerung, sondern dann ist es so, als wenn es hier und jetzt passiert. Das heißt, du bist in der Therapie wieder der Fünfjährige, der verängstigt vor der schimpfenden Kindergärtnerin sitzt. Mit all deinem Erleben, ganz emotional. Und das führt dazu, dass wir therapeutisch dann eingreifen können und einsetzen können und praktisch die Erfahrung nachorganisieren können, die dir damals gefehlt hat, die du damals gebraucht hättest, um den Entwicklungsschritt zu machen. Zum Beispiel, dass ich mich als imaginärer Erwachsener neben dich setze und sage, so, und ich, wenn ich damals da gewesen wäre, dann hätte ich der Kindergärtnerin gesagt, so redest du nicht mit dem kleinen Thomas und hätte dafür gesorgt, dass du den Schutz bekommen hättest, den du gebraucht hättest in dieser Situation.
Und funktioniert das denn, dass sich mein Therapeut neben mich setzt und sagt, ich gebe jetzt mal den Erwachsenen, der den kleinen Thomas von damals, den Fünfjährigen, schützt und dann gehe ich aus der Situation raus und dann kann ich bei meiner Vorstandssitzung heute Nachmittag freier agieren?
Tatsächlich ja. Und neurologisch wissen wir mittlerweile, was eigentlich passiert.
Okay, ja.
Das lässt sich unter dem Stichwort Gedächtnisrekonsolidierung greifen. Anders als auch gemeinhin gedacht, ist unser Gehirn nicht fest verdrahtet, sondern jedes Mal, wenn wir eine Erinnerung emotional wachrufen, dann lockern sich die synaptischen Verbindungen, die dieses Netzwerk bilden, von dem ich eben gesprochen habe. Und in dieser Phase, wenn der emotionalen Rückerinnerung, werden diese synaptischen Verbindungen beeinflussbar. Es lässt sich also dann tatsächlich ein negatives Erlebnis löschen und durch ein neues positives Ergebnis ersetzen. Es hat dann ungefähr ein Zeitfenster von 4 bis 6 Stunden, in denen diese positive Erfahrung stattfinden muss. Dann hat es tatsächlich diese tiefgreifende Wirkung, dass diese Erfahrung, integriert werden kann und dass du zukünftig in ähnlichen Situationen dich anders verhalten kannst.
Nun würde ich allerdings als ein erwachsener Mensch kaum in die Situation hineingehen, zu sagen, ich habe hier meinen Therapeuten neben mir, der schützt mich vor dieser schimpfenden Kindergärtnerin. Wie nehme ich das dann mit? Weil würdest du das mir anbieten, dann würde ich sagen, nun machen Sie sich mal nicht lächerlich. Also ich stelle mich da irgendwie lieber neben mich selber, weil wenn Sie heute Nachmittag bei meiner Vorstandssitzung dabei sind, dann stehen Sie nicht mehr neben mir.
Ja, das ist natürlich die Frage des Transfers. Wenn wir schauen, dass ja letztendlich die auslösende Situation, wir gehen jetzt mal einfach im Gedankenexperiment davon aus, dass deine Probleme bei der Vorstandssitzung ursächlich auch mit dieser Erfahrung im Kindergarten zusammenhängen.
Ja.
dann löschen wir im Prinzip die schreckliche Erfahrung von damals, indem wir diese Missing Experience, also diese zutiefst ersehnte Unterstützung, die gefehlt hat, indem du die erfährst. Und dadurch, dass das implizite Gedächtnis ständig im Hier und Jetzt ist, fühlt es sich tatsächlich so an, als wenn du diese Erfahrung damals bekommen hättest.
Und das heißt, ich kann damit rechnen, dass die Vorstandssitzung heute Nachmittag dann besser verläuft.
Im Grunde ja. Wobei die Erfahrung dient ja als Blaupause für folgende Erfahrungen. Wenn es ein einmaliges Erlebnis ist, kann es durchaus sein, dass es sich komplett verändert hat. Wenn aber auf diesem einmaligen Frustrationserlebnis noch 25, 30, 40, 50, 100 andere gefolgt sind, wird es natürlich nicht mit einem Mal gelöst sein.
Dann wird ein Muster draus.
Genau, dann wird ein Muster draus und dieses Muster wirkt stressend und führt zu unterschiedlichsten Verhaltensweisen, die dich dann eben in der Vorstandssitzung beeinträchtigen. Aber wenn die ursächlichen Situationen bearbeitet werden, ist auch da die Möglichkeit, dass intern deine Muster sich verändern.
Wie kann ich mir dieses Bearbeiten denn vorstellen? Was macht der Onkel Krause, der mich jetzt mal wie ein größerer Bruder beschützt, mit mir, damit ich das bearbeiten kann?
Ich begleite dich dadurch deine eigene Entwicklung. Du wirst selber merken, was anders ist und plötzlich merken, da ist was. Dein Unterbewusstsein weiß genau, was der nächste Schritt ist. Und dann sind wir wieder am Anfang. Ich beobachte dich, ich nehme dich wahr und dein Unterbewusstsein zeigt, was als nächstes jetzt dran wäre. Und dann arbeiten wir damit weiter.
Also im Grunde ein Prozess der Reorganisation oder Neuorganisation im Sinne einer besseren Ökonomie, dass es mich nicht immer so fertig macht und ich kann ja gar nicht mehr und mehr als eine Sitzung stehe ich nicht durch und so weiter. Neuorganisation, kann man das sagen? Ist es so etwas wie eine Neuorganisation?
Ja, auf jeden Fall, genau, das trifft es sehr gut. Neuorganisation, ich habe eine neue Weltsicht. Ich habe auch meine eigenen Erfahrungen mit Hakomi gemacht, natürlich, auch im Rahmen meiner mehrjährigen Ausbildung dazu. Und ich hatte nach einer Sitzung plötzlich die Erfahrung, dass ich die Welt ganz anders wahrnehme. Ich habe die Farben ganz viel intensiver gesehen.
Ach was.
Ist ein Bild im Therapeutenzimmer aufgefallen. So 2x2 Meter, so ein Wandteppich, den habe ich vorher nicht gesehen.
In gewisser Weise nicht gesehen. Das heißt sowas wie der Fensterputzer war bei dir.
Genau. Und es sind wirklich tiefgreifende Veränderungen, die vonstatten gehen.
Das klingt so wie eine Erfahrung, von der ich sagen würde, das kann ich mir gut wünschen, dass mal bei mir auch der Fensterputzer kommt und ich sehe hinterher erst, ey, das Ganze sieht ja ganz anders aus.
Richtig. Also es ist nicht immer so, natürlich war das jetzt also nicht immer bilderbruchmäßig, dass es in einer Sitzung abgehandelt ist. Manchmal braucht es natürlich auch erstmal Beziehungsaufbau. Und wenn natürlich ein Klient erstmal mit einem massiven Leidensdruck kommt, dann arbeite ich auch erstmal an den Symptomen mit dem Klienten, ganz klassisch. Zum Beispiel über Hypnotherapie oder über Coaching oder was gerade ansteht. Ich sage auch, wenn jemand mit Rasen und Kopfschmerzen kommt, dann gebe ich dem erstmal eine Schmerztablette, damit er sich ein bisschen entspannen kann. Und dann können wir gucken, ob es vielleicht an den Nackenverspannungen liegt. Das heißt, ich arbeite gerne immer in so einem Dreischritt. In dem ersten Schritt gucken, was ist die akute Situation und dass wir die akuten Symptome unter Kontrolle bekommen, damit wieder mehr Lebensqualität da ist. Um dann in einem zweiten Schritt zu gucken, wo könnten denn die Ursachen vielleicht liegen, um dann in einem dritten Schritt zu gucken, wie können wir die Ursachen auflösen.
Also das heißt, wenn ich das richtig verstehe, dann funktioniert die Hakomi-Therapie ähnlich wie die klassischen Psychotherapien auch über eine Erkenntnis und Wahrnehmung der Ursachen.
Ich würde nicht sagen über eine Erkenntnis, sondern über ein tatsächliches Erleben. Und das macht nochmal einen deutlichen Unterschied. Wir alle kennen das, dass wir eigentlich genau wissen, dass wir, weiß ich nicht, bestimmte Speisen vermeiden sollten und tun es trotzdem nicht. Es macht halt einen Unterschied, ob du erzählst, wie ein Stück Schokolade schmeckt oder ob du gerade ein Stück Schokolade auf der Zunge liegen hast und davon berichtest, was du im Moment gerade wahrnimmst. Und so ist Hakomi eine erlebensorientierte Therapieform. Also wir schauen als Hakomi-Therapeutinnen und Therapeuten weniger auf das, was erzählt wird, sondern vielmehr auf das, wie etwas gesagt wird. Wir schauen auf den Geschichtenerzähler hinter der Geschichte. Tatsächlich ist der Inhalt der Erzählung nachrangig. Ich habe schon erlebt, dass, also eigentlich kann man in Hakomi-Sitzungen auch über die Fußball-Bundesliga sprechen und ist nach wenigen Sätzen beim eigentlichen Thema, wo es eigentlich drum geht. Und das hat schon was Magisches, das auch zu erleben und zu erfahren. Und ja, es macht einfach was mit dem. Es geht eben wirklich aus dieser Haltung heraus, du als Klient, der du kommst, bist okay als Mensch. Du bist völlig okay, so wie du bist.
Und das wird für eine Reihe von unseren Klienten eine unerwartete, ungewöhnliche neue Erfahrung sein. Das im Grunde mit einer Frage oder einer Aussage, die aus der Sprache der Hopi kommt. Hakomi, wer bist du?
Ja, wie bist du im Vergleich, in Beziehung zu den verschiedenen Welten? Wir kennen das ja alle, dass wir unterschiedliche Rollen einnehmen. Dass wir in der Vorstandssitzung von eben bist du ein anderer als zu Hause mit deiner,
mit den Kindern.
Mit den Kindern.
Ja.
Und wir verhalten uns halt in verschiedenen Rollen. Und manchmal rutschen wir in Rollen, die dem äußeren Rahmen für uns nicht mehr angemessen sind.
Und dann wird es anstrengend, dann wird es dysfunktional und anstrengend.
Genau, bis hin zu körperlichen Symptomatiken, die wir entwickeln.
Die dann auf im Grunde einer Fehlreaktion beruhen. Ich muss gar nicht in den Stress gehen, ich kann das Ganze auch entspannt angehen.
Genau, und ich habe einfach als Mensch, ich bin als Mensch vollkommen und perfekt. Auch wenn ich das nicht immer zeige. Ich habe das Potenzial dazu. Hakomi basiert auch so auf 5 grundsätzlichen Prinzipien, die für die Arbeit ganz wichtig sind. So, das erste Prinzip ist das Prinzip der sogenannten Organizität. Schwieriges Wort. Es besagt eigentlich, dass jeder Mensch die innere Weisheit, das Potenzial zur Heilung und zur Entwicklung und zur Vervollkommnung besitzt. So, also anders als eine Maschine, die von außen irgendwie repariert werden kann, kann bei lebendigen Systemen, wie der Mensch ist, Heilung nur von innen heraus geschehen. Und das ist das, was wir im Hakomi begleiten. Wir begleiten die natürliche Fähigkeit des Klienten, sich selbst zu heilen, indem wir eben der Sicherheit nicht im Wege stehen, indem wir den Rahmen schaffen, dass der Mensch, der Klient, der mir gegenüber sitzt, sich auf die Suche macht und auf die Entdeckungsreise macht, um zu gucken, was brauche ich jetzt als nächstes, um auch wieder Selbstkompetenz und Selbstwirksamkeit zu erleben. Zweite wesentliche Prinzip, haben wir schon angesprochen, ist die Achtsamkeit. Achtsamkeit im Sinne einer inneren Beobachterin, die wir installieren und die einfach nur mitbekommt, was gerade passiert, ohne zu bewerten, ob gut oder schlecht, richtig oder falsch, gewollt oder nicht gewollt, sondern mehr so wie ein neutraler Wissenschaftler, der sagt, aha, wenn ich den Knopf drücke, passiert also das. Und in diesem Zustand der Achtsamkeit bekommen wir eben Zugriff auf die Reaktionen, die uns normalerweise nicht bewusst werden, auf unbewusste Körperreaktionen, die uns eben was sagen möchten. Und jeder Klient ist im Prinzip ein offenes Buch, wenn wir denn lernen, die Sprache zu verstehen, in der dieses Buch geschrieben ist. Und diese Sprache ist eben bei jedem Menschen unterschiedlich. Das führt uns zum dritten Prinzip der absoluten Gewaltlosigkeit. Nun werden viele sagen, ja, gewaltlos bin ich doch immer in der Therapie oder sollte ich zumindest sein. Hakomi geht da sogar noch einen massiven Schritt weiter und sagt, ich möchte beim Klienten nichts bewirken. Wenn wir dem Klienten ermöglichen, so zu sein, wie er ist und das voll und ganz zu akzeptieren und das dem Klienten spürbar zu machen, dann wird der Klient bereit, sich selber verändern zu wollen. Also wenn wir ihn nicht verändern wollen, dann schaffen wir den Raum, dass der Klient sich selber verändern will. Und das heißt, ich nehme mich ganz zurück, eben auch aus dem Blick, es geht nicht um Heilung, sondern es geht gemeinsam mit dem Klienten zu gucken, was ist als nächstes dran. Was möchte gesehen werden? Was möchte erforscht werden? Das vierte Prinzip wäre Körper-Geist-Einheit. Klingt jetzt auch sehr hochtrabend. Besagt im Prinzip, dass Körper und Seele nicht voneinander getrennt sind und miteinander wechselwirken, miteinander interagieren und wir auf diese Weise nicht das eine außen vor lassen können. Das heißt, wir müssen immer beides im Blick haben, um wirklich den Menschen ganzheitlich wahrnehmen zu können. Das fünfte Prinzip eben die Einheit. Heißt, alles ist miteinander verbunden. Also ich als Therapeut habe eine Wirkung auf den Klienten, die Umgebung hat eine Wirkung auf den Klienten, das Wetter hat eine Wirkung auf den Klienten, die Weltpolitik hat eine Wirkung auf den Klienten. Alles ist miteinander vernetzt und verwoben und diese Wechselwirkungen müssen wir einfach berücksichtigen, wenn wir den Menschen begegnen.
Klingt wie eine sehr interessante Sache. Ich würde da gerne auch mal eine Erfahrung damit machen. Ich käme allerdings nicht mit einer Kindergärtnerin, die mit mir geschimpft hätte, sondern ich käme mit Fahrradfahrten durch meinen Wald. Bei dieser einen Fahrradfahrt habe ich mich ziemlich übel aufs Mett gepackt, bin aufgestanden und weitergefahren. Aber es klingt so, als sei es wirklich sehr interessant und einladend, so eine Erfahrung einfach auch mal mitzumachen.
Ja, herzlich willkommen. Ich lade dich ein. Es ist übrigens auch durchaus möglich, solche Hakomi-Erfahrungen online durchzuführen, was viele verwundert. Aber auch da habe ich schon viele gute Erfahrungen machen dürfen. Offensichtlich ist diese Verbindung, die zwischen uns allen besteht, nicht durch Raum und Zeit getrennt, sodass also auch da vieles möglich ist.
Lieber Michael, sehr interessant. Vielen Dank für deine reichhaltigen Informationen. Und ich wünsche dir mit deiner Arbeit, ich darf wohl sagen, weiterhin viel Erfolg.
Ja, vielen Dank, Thomas, auch die Möglichkeit, heute zum Gespräch zu kommen und vielleicht auch Hakomi, das leider noch nicht so bekannt ist, vielleicht auch einen breiteren Kollegenkreis ein bisschen bekannter zu machen. Und ja, ich freue mich, wenn wir vielleicht auch irgendwann zukünftig nochmal das ein oder andere Thema gemeinsam ansprechen können. Tschüss.
Bis bald. Ciao, ciao.